Hallo und herzlich willkommen zu eurem Human Talk Podcast, heute im Expertengespräch rund um die Themen Mensch, Bildung und Arbeitswelt der Zukunft. Mein Name ist Sandra Wilson. Ja, heute möchten wir euch einen Impuls zum spannenden Thema Ökosysteme geben und hier insbesondere, was Unternehmen im Rahmen ihrer Transformationsprozesse von einem der innovativsten Ökosysteme lernen kann, nämlich die Natur. Ich freue mich heute hierzu, die liebe Daniela Kaufmann zu Gast zu haben. Sie berät Unternehmen als Digital Transformation Managerin und ist Founderin des DC Lab und widmet sich hier schwerpunktmäßig dem Silo-Knacken. Liebe Daniela, schön, dass du da bist. Ich begrüße dich ganz herzlich im Human Talk Podcast.
Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung, Sandra. Ich freue mich wirklich, hier zu sein und über dieses Thema sprechen zu dürfen.
Fangen wir mal ganz vorne an. Was sind eigentlich Ökosysteme und warum sind die so relevant und wichtig? Spätestens seit Amazon mit einem der erfolgreichsten und umsatzstärksten physisch wie digitalen Ökosystemen ist die Relevanz von Ökosystemen wirklich nicht mehr von der Hand zu weisen. Schauen wir auch insbesondere in die Richtung sich ständig ändernde Kundenverhalten und die Anforderung an maximale Flexibilität, sind Unternehmen natürlich sehr stark gefordert, jetzt radikal umzudenken. Aber zunächst, was heißt das eigentlich Ökosystem? Machen wir mal einen kurzen Schlenker in die Biologie. Das heißt, in Analogie zu biologischen Ökosystemen, die bestehend aus Organismen in einem Gebiet mit der Umgebung interagieren, beschreibt eigentlich ein wirtschaftliches Ökosystem eine dynamische Struktur verschiedenster, loser, gekoppelter sozialer und wirtschaftlicher Akteure. Diese bilden dann ein Netzwerk und interagieren durch gemeinsame Technologie und Angebot. So, mal ganz konkret, weil das hörte sich ja sehr wissenschaftlich an, am Beispiel von Amazon. Amazon hat beispielsweise im Kern das Angebot der Plattform. Und hierum bauen sie ganz strategisch viele flexible Satelliten in Kooperation mit Partnern an. So Beispiel Ford baut nun Alexa-Sprachsteuerung ein und Amazon hat dadurch Zugang zu den Kunden aus dem Automobilmarkt. Beispiel. So, diese Partnersatelliten mit ihrem Angebot tragen dann zur Mikrowertschöpfung bei und lassen das große Amazon-Ökosystem immer stetig weiter wachsen. Aber unser Thema ist ja heute nicht Amazon, sondern was wir oder die Unternehmen aus der Natur lernen können als größter Lehrmeister. Und deswegen erste Frage an dich, liebe Daniela. Ja. Wenn Unternehmen sich im Anfang oder bereits im Transformationsprozess befinden, was können sie tatsächlich vom natürlichen Ökosystem lernen und adaptieren?
Ja, also da muss ich vielleicht von Anfang mal anfangen, weil ja doch jedes Unternehmen in diesem Prozess an irgendeiner anderen Stelle steht. Und wenn man sich mal anschaut, wie ursprünglich die Unternehmen organisiert wurden, da stellt man sich jetzt mal nur das Bild der Organigramme vor. Gibt es oben einen Kopf und dementsprechend sortiert sich alles darunter in Abteilungen und Unterabteilungen. Und es ist doch ein sehr hierarchisches System. So haben wir das die letzten Jahrzehnte gemacht. Hat auch gut funktioniert. Und jetzt merken doch die Unternehmen, diese Systeme sind nicht besonders flexibel und es ist da so ein Virus entstanden, der nennt sich Silo-Denken. Und dieser Silo-Virus, der hat natürlich seine Folgen gehabt, dass nämlich die Prozesse doch sehr langwierig waren, es wenig Kollaboration zwischen den Abteilungen stattgefunden hat. Bei dem einen hat es besser funktioniert, bei dem anderen weniger gut funktioniert. Da gab es teilweise richtige Konkurrenzkämpfe innerhalb des Unternehmens. Und das kostet alles einem Unternehmen unheimlich viel und nicht nur viel Geld, sondern es kostet ihm auch seine Position auf dem Markt. Und gerade jetzt in der Zeit, wo Digitalunternehmen ganz andere Strukturen in ihren Unternehmen haben, verhältnismäßig flache Strukturen, die dann viel dynamischer und viel agiler sein können, dadurch auch schneller auf Veränderungen auf dem Markt reagieren können. Sie sind kreativer und innovativer oft. Da geht die Schere sehr weit auseinander von dem alten Oldschool-Unternehmensstruktur oder Ökosystem, wie du es genannt hast, zu dem, was die neuen digitalen Unternehmen zum Beispiel vorweisen können mittlerweile und uns vorleben. Und die alten Unternehmen oder die Unternehmen nach der alten Struktur würden ja trotzdem gerne auf dem Markt bestehen bleiben.
Genau, wie können wir aus der Natur lernen?
Genau, das ist eigentlich der spannendste Teil fast, ne?
Ja.
Weil wenn man sich mal die Bilder vornimmt, wie Natur sich organisiert, da gibt es gar keine Silos. Da unterstützt, wenn man sich den Wald anschaut, mittlerweile ist das auch wissenschaftlich erwiesen, da gibt es auch eine Art Internet in den Wurzeln und in der Kommunikation zwischen den Pflanzen untereinander. Und man stützt sich doch eher gegenseitig in einem wilden Ökosystem. Wir Menschen haben das Ökosystem auf ungefähr ein Drittel reduziert. Was es in der Welt gibt, ist nur noch ungefähr, ich weiß jetzt nicht die genaue Zahl, um die 30% herum, die eine Wildnis, die natürlich inklusive der Tierwelt, der Artenvielfalt, der Diversität in der Tierwelt und in der Pflanzenwelt vorhanden ist. Und wenn so ein Ökosystem, wo sich alle voneinander bedingen, also abhängig sind und sich gegenseitig supporten, wenn man da was wegreduziert. Ich erwähne das jetzt mal deswegen, weil wenn man sich mal unsere Wälder anschaut, die schön aufgeräumt sind, dann hat man da ja schon eine Veränderung in diesem wilden Ökosystem geschaffen. Und jeder, der mal wirklich in einem Wald war, der einfach sich selbst überlassen war, da findet eine viel größere Vielfalt statt und eine viel größere Dynamik zwischen diesen verschiedenen Pflanzen- und Tierwelten oder Tierarten. Und um jetzt wieder Richtung Unternehmen zu kommen, weil was können wir davon lernen? Das sind ja die wilden Systeme in der Natur, die stabilsten Systeme. Beispiel, wir haben, glaube ich, in den 80er, 90er Jahren gab es das große Waldsterben durch den sauren Regen. Und der Wald hat sich irgendwo aus eigener Kraft selbst generiert. Damit haben wir ja gar nicht gerechnet. Wir haben gedacht, der Wald, der geht uns komplett verloren durch den sauren Regen und durch die Schäden oder jetzt zum Beispiel auch die Borkenkäfer-Geschichte, die da in den Wäldern lief. Und die Natur schafft es aus eigener Kraft, ihre Krisen dort aber zu bewältigen. So, und wenn wir das jetzt wieder in unsere menschliche Situation sehen, wie haben wir denn natürliche Ökosysteme gestalten? Wir haben homogene Felder geschaffen, wir haben aufgeräumte Wälder geschaffen. Wir bringen da immer so eine homogene Struktur rein. Und das haben wir in unseren Unternehmen auch gemacht. Die sind aber sehr unflexibel und wenn es mal eine Krise gibt, zum Beispiel eine Trockenperiode, die wir jetzt alle im Sommer erlebt haben, dann sind diese natürlichen Ökosysteme auch überfordert und dann sterben sie, weil sie diese vielen Helfer aus den anderen, also um sich herum, die sind weg. Also es findet diese Kollaboration einfach nicht mehr statt, die in der Wildnis aber zu finden ist. Und darüber habe ich mir viel Gedanken gemacht, inspiriert von einem Dozenten, den ich in meiner Weiterbildung hatte, den Kimo Kaintenens. Ich hoffe, dass ich ihn richtig ausgesprochen habe. Eine sehr inspirierende Vorlesung, beziehungsweise wir nannten das Spark. Und das hat mich so inspiriert, dass ich gesagt habe, also das muss ich unbedingt weiter vorantragen. Wenn ich jetzt mir wieder so ein Organigramm anschaue aus dem Unternehmen und ich gucke mir mal in der Natur auf der einen Seite eine Wiese an, die angrenzt an einen Wald. Vielleicht kann man das sich so vorstellen, die eine Abteilung grenzt an die andere Abteilung oder der Kunde grenzt an die Kante des Unternehmens. Was passiert da zwischen dieser Wiese, die so ihr eigenes Ökosystem hat, mit ihrer eigenen Artenvielfalt in der Insekten- und Tierwelt sowie auch in der Pflanzenwelt, und der Wald ein ganz, ganz anderes Ökosystem hat mit einer ganz anderen Artenvielfalt. Und wenn die beiden Ökosysteme aneinander grenzen, also ihre Kante da finden, im Englischen sagt man da Edge, da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass in diesem Zwischenbereich, in der Kante, die größte Diversität und die größte Dynamik stattfindet. Und ich denke, von diesem Teil können wir lernen. Wir müssen uns näher mit unseren Edges befassen. Und wir brauchen da mehr Diversität und mehr Dynamik.
Was meinst du denn, welche großen Probleme tatsächlich gelöst werden können für Unternehmen? Oder wo hakt es und wo lohnt es sich dann, diesen Blick in die Natur vielmehr, dieses Learning zu übertragen? Was ist denn da deine Überlegung zu?
Ja, wie gesagt, die stabilsten Systeme finden wir in der Natur, und zwar in der wilden Natur, wo viel Kollaboration stattfindet, sehr viel Vernetzung stattfindet. Und dadurch das System stabil wird. Es ist viel Diversität dort, es ist viel Dynamik da, also in Form von Kollaboration oder Abhängigkeiten voneinander. Und alles ist aufeinander abgestimmt, sozusagen. Und wenn wir in Unternehmen, zum Beispiel, das ist die Marketingabteilung, das ist die Entwicklungsabteilung, das ist die Einkaufsabteilung und so weiter, das ist der Verkauf, wenn wir solche Strukturen schaffen und die dann auch noch im Wettkampf um die Kosten sind, also Kostenstruktur ist da auch ein wichtiger Faktor, wie kriege ich meine Ressourcen am besten bezahlt, dann ist das ein Klima, was völlig konträr zu Kollaboration ist. Das Thema ist ja schon sehr, sehr alt. Also ich erzähle hier eigentlich überhaupt nichts Neues, weil das ist total bekannt und es wurde auch schon sehr viel unternommen, dagegen zu arbeiten. Also es gibt gerade in großen Konzernen die Matrix-Organisation zum Beispiel, die versucht nicht nur über die, in einigen Unternehmen heißt es Linie, also über die Abteilungsstruktur die Kollaboration anzugehen, sondern die haben parallel dazu dann immer noch eine Projektstruktur, wo dann aus den einzelnen Abteilungen Teams zusammengebildet werden, die dann gemeinsam auf dieses Projekt arbeiten. Also es gibt ja schon Bestrebungen in der Richtung, überhaupt keine Frage, vielleicht noch nicht ganz. Und was zum Beispiel auch parallel schon gemacht wurde, also es wurde versucht, die Kommunikation innerhalb der Unternehmen zu verbessern, dass man auch eine andere Fehlerkultur miteinander entwickelt, ein anderes Miteinander entwickelt, ein bisschen konstruktiver, dass man sich in seiner Sprache ein bisschen verändert. Also da wurde schon ganz, ganz viel gemacht in den letzten 20 Jahren, würde ich mal sagen. Und es wurde auch zum Beispiel soziales Intranet in dem einen oder anderen Unternehmen eingeführt, um dort so Querverweisungen zwischen diesen Abteilungen oder den Silos anzuregen, weil so ein Intranet ist eigentlich flach. Also da sind alle gleichberechtigt. Habe ich hier in der Videokonferenz zum Beispiel, das ist auch gleichberechtigt. Also alles, was über das Digitale kommt, ist verhältnismäßig flach. Und alles, was wir vor der Digitalisierung an Strukturen aufgebaut haben, ist doch sehr hierarchisch. Das hat auch lange gut funktioniert. Wir brauchen das gar nicht schlecht reden. Wir haben dadurch unser Wirtschaftswachstum gut auf die Beine gebracht. Wir waren in der Welt, standen wir wirklich gut da. Jetzt ist halt eine andere Zeit gekommen und wir kommen mit dieser Art Struktur und mit diesem Denken, was wir da drin haben, an unsere Grenzen. So ist das leider.
Also mir kommt es auch manchmal so vor, aus meiner Erfahrung, dass diese Veränderungen, die ich auch durchaus kenne, die du jetzt gerade beschrieben hast, wie ich knacke Silos, sage ich mal, durch Intranet und Kommunikation etc., dass ganz oft eigentlich den Mitarbeitern gar nicht bewusst war, warum mache ich das eigentlich und worum geht es hier eigentlich auch. Und dass die auch gar nicht ja, die Zweckmäßigkeit dahinter so richtig empfunden haben und oft auch den Unternehmen eher in Aktivismus gefallen sind, aber auch gar nicht richtig verstanden habe, diesen großen Gesamtkontext, nämlich dass diese Wandlung, und darum geht es ja eigentlich, und das sehe ich auch bei der Natur, diese schnelle Wandlungsfähigkeit, oder was heißt schnell, ist auch relativ, ne? Der Mensch, der hat halt weniger Zeit als die Natur, die kann ein paar Jahrmillionen irgendwie was verändern. Wir sind in der Evolution ein bisschen langsamer, sage ich jetzt mal. Ein Menschenleben ist leider zu kurz oft, ne? Aber da sehe ich zum Beispiel eigentlich diese größte Triebfeder überhaupt, dass Unternehmen sich jetzt auch auf den Weg machen müssen und auch schneller Silos knacken müssen, schneller vielleicht auch zum Ökosystem selber werden sollten, weil diese Wandlungsfähigkeit, diese schnelle Flexibilität natürlich durch die Technologie sowas von enorm angetrieben worden ist, dass wir uns damit selbst ein bisschen fast überholen, ne? Und das ist, glaube ich, diese große Challenge, zu verstehen, warum auch diese große Chance in Ökosystemen stecken. Und natürlich haben wir andere Zeitfaktoren als die Natur, aber ich glaube trotzdem, dass es spannend ist, dort genauer hinzuschauen, ne? Also, und auch gerade diese Kante, vielleicht kannst du da auch noch mal was zu sagen, diese Diversität, die da entsteht, und wie du auch da, sag ich mal, diese Überlegung hast, diese Diversität, wie kann man die auch adaptieren und in die Unternehmen auch reinbringen, ne? Also, wie würdest du das, oder wie machst du das?
Ja, also ich gebe dir da total recht. Viele haben es, vielleicht haben es einige noch nicht verstanden, wo denn diese Schnelligkeit herkommt. Ich habe da einen ganz tollen Satz, den ich immer wieder sage. Und zwar früher war es so, dass der Stärkste auf dem Markt bestand. Danach war es der Schnellste. Und seit so dieser exponentielle Anstieg von der digitalen Entwicklung, so muss man das ja einfach sehen, ist natürlich noch mal was anderes reingekommen. Wir sind ja nicht mehr auf einem linearen
Weg eigentlich, ja.
Entwicklungsweg, sondern wir sind ja im exponentiellen Entwicklungsweg. Das ist etwas ganz Neues für uns gewesen. Und die Pandemie hat uns gezeigt, was exponentieller Anstieg bedeutet. Ich glaube, jetzt haben wir es alle gefühlt und verstanden. Und so ist es mit der Digitalisierung auch. Man hat lange das Gefühl, es passiert nichts. Und naja, der Tesla. Ne. Und dann irgendwann ist das Ding so auf der Überholspur in einer Geschwindigkeit, wo keiner mehr seine Systeme anpassen kann. Und der letzte Satz von diesem, erst der Stärkste, dann der Schnellste. Heutzutage ist es so, der Anpassungsfähigste
Fähigste.
steht auf dem Markt. Und wenn ich Unternehmensstruktur habe, wo ich erstmal in der einen Abteilung, wenn unten ein Problem ist, ich erstmal die ganze Leiter hoch muss, irgendwo da oben eine Entscheidung haben muss und dann geht in der anderen Abteilung die ganze Leiter runter. Also das sind Prozesse, die sind zu langwierig. Entscheidungsprozesse sind auch zu langwierig. Und ich bringe jetzt mal nur ein Beispiel: Automobilindustrie, die brauchen 7 Jahre, glaube ich, so wie ich informiert bin, um ein Auto zu bauen. Da haben uns andere schon längst überholt. Also die haben ihr Auto schon wesentlich früher fertig. Nur mal so als Beispiel. Und das ist das, worum es da geht. Also der Anpassungsfähigste, das ist der, der auf dem Markt besteht und der schafft, innovativ zu sein, also eine Innovationskraft in sich zu haben. Und das haben oft die Oldschool-Unternehmensstrukturen nicht. Also man merkt auch, da gibt es kaum noch die Querdenker und wenn, dann haben die sich anzupassen. Also eine andere Art von Anpassung, wovon ich jetzt gerade rede. Also ich rede ja eher von einer kreativen Anpassungsfähigkeit, von einer dynamischen Anpassungsfähigkeit, die sich schnell auf neue Situationen einstellen kann und zwar positiv, ohne dass es Stress wird. Und in einem anderen System wenn dann eine Änderung reinkommt oder irgendwas verändert werden soll, man merkt dann schon, oh, da entsteht Stress unter den Mitarbeitern, ne? Oh, schon wieder eine Änderung, oh Mist. Und das, also da ist eher der Stressfaktor ein bisschen höher, auch wenn man merkt, wenn ein Unternehmen merkt, oh Mist, ich komme hier auf dem Markt nicht mehr so zurecht, warum ist das so? Und früher war es so, dass der Kapitän immer sagen konnte, wo er sein Schiff und seine Mannschaft hinführt. Heute haben wir Zeiten, da wissen die Kapitäne das nicht mehr, weil wir können alle nicht mehr sagen, was in 3 Jahren ist. Überhaupt. Nee. Und das ändert die Situation total. Und die Führung fehlt in der Richtung. Und du hast es vorhin schon angesprochen. Ich glaube, es war auch eine Frage an mich. Wie finden wir denn dann heute das, was früher der Chef, der Kapitän, der gesagt hat, da müssen wir lang. Wo finden wir denn diese Führung heute in einer Welt, die sich permanent verändert und wo keiner weiß, was in 2 oder 3 Jahren ist oder wo wir lang gehen müssen? Und da hast du total recht. In den Unternehmen muss klargestellt werden, dieses Why, das Warum machen wir das, was wir machen? Und das muss bei jedem Mitarbeiter und bei jeder Führungskraft verinnerlicht sein. Das muss eine Klarheit im Unternehmen gehen. Und das ist mein Nordstern, der neue Nordstern sozusagen an Führung, den es dann im Unternehmen gibt. Und der, egal wie viel Umwege es gibt, du wirst immer auf diesen einen Punkt zusteuern als Unternehmen. Und das ist auch etwas, was jetzt in vielen Unternehmen, die sich schon angepasst haben, schon drin ist. Auch in den neuen Digitalunternehmen. Viele Startups machen das auch schon. Die bauen die Unternehmen gleich so auf, weil es jetzt verstanden wurde, das ist also die neue Führung. Dieses Why, Warum, das What und das How zu klären und die Werte. Also Werte ist auch nochmal so ein Punkt, dass ich meine Wertekultur im Prinzip auch mit der Belegschaft so aufstelle, dass das bei jedem, für jeden klar ist. Und dann ist wieder so eine Klarheit da, die den Stresspegel runternehmen kann. Und wenn dann noch das Vertrauen aufgebaut werden kann, uns wird schon nichts passieren, wenn wir nur unser Why, What, How haben und wenn wir unser Wertesystem hier haben und unsere Unternehmenskultur dementsprechend auch anpassungsfähig ist, dann kann uns nichts passieren. Und wir stützen uns alle hier untereinander.
Ja, aber ich glaube, dieses das Why, das gab es früher auch schon, das wurde halt nur nicht so benannt. Und ich glaube auch, dass die Urgründer der großen Unternehmen, die irgendwann mal sich auf den Weg gemacht haben, die haben das natürlich, aus sich heraus gegründet. Die hatten ja immer für sich schon einen, warum mache ich das überhaupt? Ne? Also ich glaube, das gab es schon immer. Jetzt haben wir das nur natürlich in eine schicke Struktur auch gefasst und jetzt macht es halt dadurch einfacher und transparenter. Aber was ich jetzt nochmal spannend finde, im Gesichtspunkt der Ökosysteme, und da sehe ich auch eine große Veränderung und die große Herausforderung auch für Unternehmen und Unternehmer und auch gerade in leitenden Positionen, weil diese Positionen sich ja auch komplett verändern haben oder verändern weitergehend, dass im Grunde nach der Logik der Ökosysteme eigentlich jeder Mitarbeiter wie so ein eigenes kleines Ökosystem im Ganzen ist, wenn man es mal so betrachtet, weil er mit seiner Individualität, mit seinem maximalen Potenzialentfaltung bestmöglich zu dem großen Ökosystem Unternehmen maximal beiträgt, wenn neue Startups gegründet werden aus Unternehmen heraus, dass dann vielleicht eine Ressource, eine Person, die ein Startup, ein Inkubator mitgegründet hat, sagt, okay, ich möchte aber lieber jetzt den Weg mitgehen, weil ich habe keine Lust mehr, bei der großen Mutter zu bleiben und somit wieder eine ganz neue Dynamik entsteht. Und ich glaube, das sind große Chancen, die da einhergehen. Wenn man, sag ich mal, das fast so betrachtet, dass jeder Mensch, der arbeitet für ein Unternehmen, auch wie so ein eigenes kleines Ökosystem ist und einen Mehrwert bringt, aber natürlich auch gehen kann in ein anderes Ökosystem, aber dass man da auch weniger mehr festhält. Und ich glaube, da ist so ein großes Spektrum der Veränderung jetzt drinne, wie Human Resource, also wie Personalumgang ist, wie Businessmodelle aufgebaut werden. Also dass das unheimlich spannend ist, wenn wir da auf unsere eigene Natürlichkeit wirklich auch wieder zurückkommen und uns dessen besinnen, weil das macht die Vielfältigkeit und auch die Wandlungsfähigkeit aus, ne?
Ja, und es reduziert Stress.
Und es reduziert Stress, aber ich glaube, der Mensch ist ja auch Künstler, sich eigentlich diesen Stress selbst zu generieren.
Ja, weil wir sind ja leider so ein bisschen darauf bedacht, wir haben uns Menschen, nicht nur die Natur, ich habe am Anfang davon gesprochen, wie gestalten wir als Mensch die Struktur, die sind ja mit uns auch so umgegangen. Also der Mensch ist ja eigentlich von Natur aus innovativ, neugierig. Wenn man kleine Kinder anschaut, die sind neugierig, die gehen angstfrei auf was los, die probieren was aus. Und was Kinder oder wir Menschen von Natur aus mitbringen, wir haben das ja von klein auf, bringen wir durch das Bildungssystem den Menschen ja schon bei, in diesen Strukturen reinzupassen. Und wir nehmen ihnen ganz viel von diesen natürlichen Innovationskräften, sage ich jetzt mal, Anpassungsfähigkeitskräften, nehmen wir ja ihnen durch Erziehung weg.
Ja.
Naja. Und ich denke, wenn wir da gewisse Unternehmenskultur wieder mehr in die Richtung aufbauen, wo sich Menschen auch wieder wohler fühlen können, dann entsteht eine ganz anderes Miteinander und Dynamik. Mhm. Das funktioniert allerdings nur, wenn dementsprechend die Unternehmensstrukturen auch so gestaltet sind.
Und da würde ich ganz gerne vielleicht jetzt auch zum Schluss nochmal was Konkretes auch mitgeben für alle die uns da draußen zuhören, weil wir natürlich jetzt so ein bisschen auch in verschiedenste Richtungen abgeschweift sind, aber ganz konkret, was kann man wirklich jetzt wie mitnehmen auch aus dem Thema vielleicht auch der Kante, wie du es auch so schön genannt hast, also diese Kante zwischen sinnbildlich der Wiese und dem Wald und wo eigentlich am meisten Diversität entsteht und wie kann man dieses Thema dieser Kante, diese der Diversität, und das ist ja sinnbildlich für zwei Silos, sage ich mal, die brauchen jetzt so eine Gemengelage, wo Diversität entsteht. Aber wie kannst du das gestalten? Du hast dir dazu ja Gedanken gemacht. Was ist dazu deine Lösung aktuell?
Ja, genau. Also ich habe ich habe ein Programm aufgebaut, um aus diesem Silo-Denken herauszukommen, zusätzlich zu den Bestrebungen, die ja schon bekannt sind. Wenn ich zum Beispiel einen Mitarbeiter reinnehme in ein Unternehmen, ich kann das Beispiel Airbnb geben. Airbnb hat eine sehr, sehr diverse Kundschaft. Und die Diversität, die sie außen in ihrer Kundschaft haben, haben sie versucht auch in ihr Unternehmen reinzubekommen. Und das machen sie zum Beispiel, dass ein Datenanalyst, der neu eingestellt wird, der muss verschiedene Stufen durchlaufen, wo er interaktiv zwischen internen und externen Stakeholdern in Projekten, in Aufgaben zusammenwirkt. Dadurch entsteht für den Datenanalysten Folgendes. Jetzt als Beispiel mit dem Datenanalysten. Er lernt das Unternehmen unheimlich gut kennen. Er ist mit den Leuten in Kontakt. Er baut sich ein eigenes Netzwerk auf. Er geht in Kollaboration mit den verschiedensten Abteilungen, weil die verschiedenste Aufgaben zusammen bewältigen müssen, beziehungsweise Projekte, also Kulturprojekte vielleicht auch bewältigen müssen. So wie auch extern. Also er muss dann zum Beispiel in einem Jahr an 3 Konferenzen teilnehmen. An einer muss er selber als Speaker da sein und muss seine Arbeit, die er in dem Unternehmen macht, der Welt präsentieren sozusagen. Das ist dann wieder er ist dann in dem Moment Multiplikator für sein eigenes Unternehmen, für seine eigene Arbeit. Und wenn man auf der Bühne zum Beispiel seine Arbeit präsentiert, man muss ja ein bisschen dafür brennen und man muss sich da ja vorbereiten, dass man da sehr gut rüberkommt, also authentisch auch rüberkommt. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn er voll hinter dem steht, was er im Unternehmen macht. Mhm. Oder er muss dann vielleicht auch in einem Magazin mal einen Artikel posten oder mal auf LinkedIn eine Kampagne mit mitgehen. Solche Dinge kann man einbauen als, ich sage jetzt mal, als Kulturprojekte, also Unternehmenskulturprojekte, so kann man es dann vielleicht sehen. Und das ist übergreifend. Also da geht es überhaupt nicht um Abteilungen und es sollte auch eine andere Kostenstruktur bekommen. Und es sollte das Commitment, ganz wichtig, all dieses sollte das Commitment von ganz oben auf jeden Fall haben, sonst funktioniert das nicht. Und dementsprechend werden ja das, was an Silos vielleicht da ist, aufgebrochen, immer mehr. Und so kann man mit den Leuten, die man im Unternehmen hat, schon eine Parallelstruktur aufbauen, um dann mehr und mehr den Schritt in eine andere Unternehmenskultur einzuleiten.
Okay, ich würde sagen, das war eine wunderbare Schlusszusammenfassung, vielleicht nochmal anhand eines praktischen Beispiels, liebe Daniela. Also es ist ein sehr spannendes Feld. Ich glaube, da passiert auch noch viel und da sind wir in meisten Unternehmen wahrscheinlich auch noch ziemlich am Anfang. Ich bedanke mich recht herzlich für diesen Impuls, für diesen tollen Austausch mit dir und jeder, der gerne mit dir in Kontakt treten möchte, sollte das am besten über LinkedIn tun. Dort bist du unter Daniela Kaufmann auch gut zu finden.
Mit 2F bitte.
Mit 2F bitte, genau. Ja, und ihr da draußen, ich hoffe, euch hat dieser Impuls gefallen. Wir sind immer wieder sehr offen und dankbar für eure Anregungen und Anmerkungen. Freuen uns natürlich auch über eure Bewertungen auf iTunes, weil davon leben wir natürlich auch, dass ihr uns euer Feedback auch in der Form gebt. Und ja, es bleibt nur noch zu sagen, nutzt den Aufbruch und den Umbruch für etwas Neues. In diesem Sinne, eure liebe Sandra Wilson. Tschüss.